Hör mal, wer da forscht, der Podcast der TH Köln mit den Hosts Philipp Hambach und Benedikt Bremert. In dieser Folge zu Gast Professorin für Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation Claudia Frick.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer da forscht, dem offiziellen Podcast der TH Köln. Mein Name ist Philipp Hambach und bei mir sitzt wieder Benedikt Bremert.
Das bin ich.
Und heute zu Gast Professor Dr. Claudia Frick. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben ein Forschungsprojekt und das heißt Queerbill. Da geht es um Queerness in der Bibliothekswissenschaft. Und es gibt ein Dokument, das die Ausgangslage vor dem Projekt beschreibt. Da steht folgender Satz. Obwohl sich 11% der Menschen in Deutschland als queer identifizieren, spiegelt sich das nicht in der bibliothekswissenschaftlichen Forschung hierzulande wider. Wie kann sich denn Queerness grundsätzlich in der bibliothekswissenschaftlichen Forschung widerspiegeln?
Das ist eine sehr gute Frage. Also sie tut es tatsächlich in sonst einigen Ländern der Welt, im Gegensatz zu Deutschland. Und das sieht man daran, dass viel thematisiert wird, was eigentlich queere Bibliotheksnutzende ausmacht, was deren Bedürfnisse sind, deren Bedarfe, wie Räume gestaltet werden müssen, wie Literatur gestaltet sein muss, wofür die sich interessieren, warum die lesen, wie sie lesen und wie man die Bibliotheken zu einem sichereren Ort für sie machen kann. Und das ist in Deutschland noch nicht so wirklich Thema.
Wie wäre da der Idealzustand?
Ja, das wäre schön, wenn ich das jetzt schon sofort beantworten könnte. Dann müsste man daran nicht noch forschen. Es gibt aber natürlich schon so ein paar Dinge, die man weiß, also die sich übertragen lassen direkt auf Bibliotheken, also die angefangen sind bei der Literatur, die wir auswählen und den Geschichten, die wir in unseren Büchern repräsentieren oder auch zur Raumgestaltung gehen und dann natürlich bei so schlichten Dingen wie auf welchen Toiletten sind eigentlich Mülleimer und auf welchen nicht und welche Toiletten haben wir eigentlich und für wen sind die zugänglich. Also da gibt es so ein paar Sachen, die sind klarer und andere nicht, also wie verschlagworten wir queere Literatur ist absolut noch nicht klar.
Sie hatten erwähnt, dass das im Ausland schon besser funktioniert. Wie wird das da umgesetzt?
Da wird sehr viel darüber geredet, gesprochen, publiziert und geforscht. Also da gibt es wirklich auch Studien, die sich damit beschäftigen, warum queere Menschen lesen, was so ihr Antrieb ist und welche Bücher sie gut finden, welche Geschichten sie gut finden. Was dann so viel mit bei Jugendlichen zum Beispiel mit Selbstfindung zu tun hat, bei Erwachsenen eher mit, wie sehe ich mich in der Welt, wie kann ich die Welt verändern? Und das wissen wir jetzt in Deutschland noch gar nicht. Und im Rest der Welt wird da schon mehr geguckt und ein bisschen genauer.
Gibt es da Organisationen, die sich um sowas explizit kümmern, was es zum Beispiel dann in Deutschland nicht gibt? Oder wo liegt da das Problem gerade in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Es gab eine Masterarbeit bei unserem Institut, die hat sich da mit der Frage beschäftigt, warum das so ist. Und die hat so ein bisschen herausgearbeitet, dass es eben verschiedene Aspekte gibt, die einfach hier nicht stattfinden, die sich aber gegenseitig irgendwie bereichern müssen, damit es hier funktioniert. Und das fängt an bei der gelebten Praxis, also dass wir auch queere Menschen als BibliothekarInnen haben, die dann eben entsprechend die Themen reinbringen. Das muss aber gewollt sein und dafür muss Raum sein. Oder auch eben in der bibliothekswissenschaftlichen Lehre muss das thematisiert werden, damit Leute überhaupt wissen, wie sie damit umgehen. Was sind vielleicht Fragestellungen, die interessant sein könnten? Und wenn das nicht stattfindet, dann kommt es natürlich auch nicht in der Forschung an. Mhm. Ja.
Was genau machen Sie dann jetzt in dem Forschungsprojekt?
In dem Forschungsprojekt gucke ich mir an, wie queere Inhalte, Themen, Menschen, Perspektiven vorkommen in der Lehre, in der bibliothekswissenschaftlichen Lehre, weil wir es eben noch gar nicht wissen. Was wir wissen, sind, dass ab und an mal Abschlussarbeiten über die Themen geschrieben werden. Und da kann man ein bisschen ablesen, dass zumindest eine Offenheit an den Hochschulen da ist für das Thema. Aber die Frage ist, haben das sich die Studierenden komplett selbst ausgesucht? Kam da irgendwie eine Inspiration, also aus dem Privaten, oder kam die Inspiration vielleicht auch aus der Lehre? Wir wissen überhaupt nicht, ob das Thema da überhaupt vorkommt. Ich weiß, wo es bei mir vorkommt, aber ich weiß nicht, wo es bei anderen vorkommt. Und die Lücke wollen wir erstmal schließen und dann können wir darüber nachdenken, wie wir da mehr reinkriegen in die Lehre und wie man das gestalten kann.
Wie genau wird dann die Lücke geschlossen?
Das ist so zweistufig geplant. Wir fragen die Lehrenden. Also Bibliothekswissenschaft ist kein großer Studiengang. Also das ist eine überschaubare Menge an Lehrenden, die wir befragen können. Und wir befragen die Studierenden. Und dann wollen wir halt von beiden Seiten sehen, wo sehen sie, dass das Thema vorkommt und wo sehen sie, wo es vielleicht auch vorkommen könnte oder wo es halt bisher fehlt. Und dann kann man die Lücke schließen.
Wo steht das Projekt jetzt gerade?
Ganz am Anfang. Also es ist gerade erstmal gestartet im Sinne von, dass ich jetzt damit anfangen darf. Und die erste Person, die mich dabei unterstützt, die kommt im Januar. Und bis dahin ist erstmal noch ich alleine. Und ich lese mich jetzt quasi erstmal nochmal durch die Literatur und trage alles zusammen, was ich als Grundlage brauche.
Dieses Forschungsprojekt bedeutet ja schon noch ziemlich viel Arbeit. Wie wird das finanziert?
Also das Projekt wird finanziert tatsächlich, wie sagt man das, sekundär finanziert? Also es wird von der TH Köln finanziert für mich. Also aus meiner Perspektive kommt das direkt von der TH Köln aus den Get It Fellowships. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nochmal erklären muss, aber das sind ist ein größeres Forschungsprojekt, das darauf angelegt ist, Gender-Aspekte in Forschung und Lehre zu untersuchen. Und die fördern quasi kleine Projekte, die das tun. Also die fördern quasi einzelne Forschenden, die das machen. Und dieses große Projekt, das die TH Köln aber für sich eingeworben hat, das wird vom BMBF finanziert.
Steht denn grundsätzlich genug Geld zur Verfügung für diese Art von Forschung?
Nein.
Woran liegt das?
Da kann ich jetzt nur spekulieren, aber so aus Gesprächen und Diskussionen kann ich mitnehmen, dass es zum einen entweder nicht erkannt wird, warum das relevant ist. Manchmal aus vermeintlich positiver Intention, also es ist ja gar nicht so wichtig, es tut ja nichts zur Sache, ob jemand queer ist oder nicht, man mag ja dieselbe Literatur oder das sollte keine Rolle spielen und ich schätze den Ansatz, dass es keine Rolle spielen sollte, aber es tut es nun mal. Oder andere, die eben sagen, naja, also es wird ja eh schon so viel in dem Bereich gefördert, aber das kann ich jetzt nicht bestätigen.
Dann haben wir noch gibt es noch ein anderes Projekt, in dem Sie aktiv sind, das heißt CoSight, das ist eine Abkürzung, die ist sehr allgemein.
Bitte einmal aufsagen.
Ich sage es jetzt einmal auf. Die heißt Co-Creation oder Co-Kreation in der Region systemisch und innovativ Transfer entwickeln. Was sagt uns das?
Ich glaube, die Abkürzung sagt nicht so viel. Die lange Formulierung auch nicht so viel, aber ich kann es mit Leben füllen. CoSight ist ein Projekt, das sich um die Klimawandelanpassung dreht, also die Anpassung der Region. Ich meine, das steht immerhin im langen Titel drin. Und der Region hier um die TH Köln sich damit beschäftigt, wie die Klimawandelanpassung in dieser Region stattfindet. Und das tut es auf eine ganz besondere Art. Und das ist der erste Begriff, den in dieser Abkürzung drinsteckt, nämlich co-kreativ oder co-kreation. Was bedeutet, dass diese Lösung nicht von Forschenden alleine in ihren Büros oder Laboren oder Einrichtungen entwickelt wird, sondern dass das gemeinsam mit den Menschen in der Region, mit kommunalen Verwaltungen, mit Organisationen, gemeinsam und mit Bürgerinnen auch gestaltet wird und versucht wird, Lösungen zu finden, die nicht nur theoretisch gut klingen, sondern praktisch auch umsetzbar sind.
Welche Rolle nehmen Sie dann in dem Projekt ein?
Ich bin für den Teil Wissenschaftskommunikation zuständig. Mhm. Das bedeutet, dass ich mir anschaue, wo, wie, wann und über was gesprochen wird mit allen Personen, die beteiligt sind. Also es wird zwangsläufig überall über Wissenschaft geredet in diesem Projekt. Wichtig ist aber halt, wo passiert das? Was wird denn gesprochen? Was ist das Ergebnis? Auf welche Art sprechen wir miteinander? Vielleicht gibt es da ja auch gegensätzliche Meinungen oder Positionen. Und dann auch die Kommunikation nach außen. Also wie kommuniziert das Projekt nach außen mit den Kommunen oder mit der Öffentlichkeit? Und das gucke ich mir genauer an, weil wenn wir nicht über die Sachen reden, dann kommen wir natürlich auch nicht vorwärts. Also man braucht ja das Gespräch und das gemeinsame Miteinanderarbeiten, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Deswegen ist der Kommunikationsteil, wie das funktioniert, ist so mein Part.
Klimawandelanpassung oder Anpassung an den Klimawandel klingt ja jetzt erstmal sehr, sehr ambitioniert. Ist das irgendwie überhaupt zu managen?
Klimawandelanpassung in der Region kann ja so groß und klein sein, wie man sich das gestalten kann. Also wie man das auslegen mag. Und wir entscheiden das ja aber nicht alleine, was wir dort tun, sondern wir tun es ja mit den Leuten vor Ort. Das heißt, wir sind in dieses Projekt gestartet und hatten keine Ahnung, was wir eigentlich vorhaben, weil wir müssen das ja erstmal gemeinsam definieren. Und wie groß oder klein dann das Projekt in dieser Region ist, was dann umgesetzt wird oder was gemacht wird, das entscheiden wir gemeinsam. Mhm. Und dann können wir entscheiden, ob es am Ende auch funktioniert hat. Wir haben keine Ahnung.
Wie wäre es dann möglich, den Erfolg des Ganzen zu messen? Ist das dann auf das Lokale so?
Das ist eine super Frage, mit der wir uns auch beschäftigen. Wir haben eine Kollegin, die sich tatsächlich mit der Evaluation und mit der Wirkungsmessung beschäftigt, also auch mit Kriterien für den Erfolg. Die ist auch noch mittendrin. Also es ist halt, was ist denn wirklicher Impact oder ein wirklicher Erfolg, wenn das Projekt abgeschlossen ist oder wenn bei Leuten das Umdenken angefangen hat?
Ist es oftmals das Umdenken oder ist es vielleicht auch einfach nur das Aufzeigen von Dingen?
Vielleicht ein bisschen beides, aber ich glaube, es ist schon viel Umdenken. Also es ist ja nicht so, als wüssten wir nicht, dass es diese Klimakrise gibt und als wüssten wir nicht, dass wir CO2 reduzieren müssten. Als wüssten wir nicht, dass wir am besten kein Auto mehr fahren sollten, aber wir tun es trotzdem. Ja. Also es ist schon eine Veränderung, die wir in unserem Kopf und in unserem Verhalten hervorrufen müssen, basierend auf Dingen, die wir wissen. Aber dieser Schritt von ich weiß das zu ich verändere was ist extrem groß. Und ich rede da jetzt nicht nur von, also nicht individuell, sondern ich rede ja von der Gesellschaft als Ganzes auch oder von Regionen oder von, ja, von der Kommune. Mhm. Und dann von diesem Wissen zu, was mache ich denn jetzt konkret zu kommen und was kann ich machen? Und dann dafür muss man tatsächlich schon mal anders denken. Also man muss vielleicht mal aufhören, über Autos nachzudenken und an was anderes denken. Und das ist schon eine Veränderung, die gemacht werden muss, eher im Kopf, weil das Wissen an sich ist schon da.
Worüber man jetzt vielleicht stolpern könnte, Sie beschäftigen sich mit Klimawandel, Anpassung, Queerness, Sie sind aber auch Meteorologin und Bibliothekswissenschaftlerin. Wie passt das alles zusammen?
Gar nicht passt das zusammen. Nein, das passt sehr gut zusammen. Ist Zufall? Zufall. Ich habe eigentlich irgendwann mal angefangen, Physik zu studieren. Und ich weiß nicht, ob bekannt ist, wie so ein Physikstudium funktioniert, aber ich hatte nur die Wahl, als Nebenfach entweder Chemie oder Informatik zu nehmen. Und Informatik dachte ich, kann ich gar nicht. Chemie dachte ich, kann ich auch nicht, habe ich aber gemacht. Und ich bin vielleicht ein bisschen zu oft durchgefallen. Und ich habe mich dann, habe von einer Kommilitonin gehört, die hat Meteorologie studiert. Das ist ein Physikstudium, nur dass man als Nebenfach anstatt Chemie oder Informatik Meteorologie hat. Und dann habe ich mich einfach in dieses Studienfach eingeschrieben und wusste gar nicht, was das ist. Und dann bin ich geblieben und dann habe ich Meteorologie studiert und habe das ja auch bis zur Promotion gemacht. Und dann war ich als Meteorologin in der Wissenschaft unterwegs und habe aber irgendwann festgestellt, dass ich mir der Teil der Kommunikation, also wie Forschende miteinander kommunizieren, auf welche Art und Weise passiert da was. Und Meteorologie ist da besonders, eben allein aufgrund der Klimakrise, weil wir sehr viel Außenkommunikation über die Klimakrise haben in dem Bereich. Und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du doch noch was, was sich mit dieser Art der Kommunikation beschäftigt. Und dann bin ich zur Informations- und Kommunikationswissenschaft gekommen und bin halt bei den BibliothekarInnen gelandet und habe lange in der wissenschaftlichen Bibliothek gearbeitet mit Forschenden, die eben Veröffentlichungen schreiben und die herausbringen. Und genau, das war dann so mein zweiter Abschluss. Und beides mischt sich nur ein bisschen, aber es war beides eher so zufällig. Also ich habe mir nicht erst gedacht, oh, ich mache was mit Bibliothekswissenschaft. Nein, ich habe mich auf eine Stelle beworben, die gut klang. Und dann war die Anmerkung, aber Sie sollten vielleicht noch Bibliothekswissenschaft studieren. Und ich so, ja, okay.
Das würde auch noch gut reinpassen, ja.
Mache ich, das klingt gut. Und dann habe ich das gemacht und ich bin begeistert. Also ich finde auch die Kombination gut.
Ja, was Sie dann auch noch gemacht haben, ist einen Podcast zu starten mit einem Kollegen, wo Sie gemeinsam das Klima besprechen und den IPCC-Bericht über das Klima Seite für Seite durchgehen. Wie ist es dazu gekommen? Warum haben Sie den gestartet?
Das ist, viele der Dinge, die ich tue, tue ich, weil ich einfach da hineingeschwappt bin. Ich mache viele Dinge einfach impulsiv und der Podcast gehört dazu. Ich hatte angefangen hier an der Professur in 2021 und ich war völlig überfordert. Neue Jobs sind immer überfordernd und das war nicht anders. Und dann hat jemand auf Social Media gefragt, ob jemand jemanden kennt, der Lust hätte, einen Klimapodcast zu machen. Und dann hat jemand mich markiert und hat gesagt, das wäre doch was für dich. Und ich habe gesagt, nee, weißt du, habe ich jetzt gerade keinen Nerv zu. Aber der Florian, die Person, die diesen Podcast ja machen wollte, hat gesagt, ich schicke dir trotzdem einfach mal ganz kurz das Konzept. Und hat mir dann dieses Konzept per E-Mail geschickt. Und ich dachte, ja, scheiße.
Ist eigentlich gut.
Ja, ist gut. Das ist gut. Und dann habe ich 2021, eine Woche später, mit Florian angefangen, einen Podcast zu machen. Wir kannten uns nicht persönlich. Ich habe vorher nie mit Florian geredet, aber sehr viele meiner Freundinnen kannten Florian, weil Florian ist ein großer Wissenschaftskommunikator und Podcaster. Und ich hatte keine Ahnung, aber viele waren sehr neidisch auf mich, habe ich dann festgestellt. So, oh Mann, du darfst mit Florian einen Podcast machen.
Wir haben im Vorgespräch auch schon über ein Lehrprojekt von Ihnen gesprochen, wo es darum geht, dass Studierende ja im Prinzip wissenschaftliche Arbeiten bewerten und auch Fehler finden. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ich fand es immer spannend, dass, was heißt spannend, es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass es in der Wissenschaft so eine Lücke gibt, dass man, wenn eine Studie mal gemacht worden ist, dann wird sie nicht nochmal gemacht. Das heißt, wird nicht überprüft, ob das auch stimmt, was da passiert ist, und nicht noch ein zweites Mal. Also natürlich wird das geprüft, andere lesen das, schauen sich das ja an. Aber tatsächlich das Ganze nochmal machen oder die Daten nochmal nehmen und nochmal irgendwie das so eine Statistik drüber laufen lassen, das macht man eigentlich nicht. Dafür gibt es keine Zeit, kein Geld, keine Finanzierung. Und das muss man aber eigentlich manchmal machen, weil Menschen machen Fehler. Also Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Und dann fand ich es immer spannend, dass Studierende das einfach mal machen, weil man damit auch lernt, warum Open Science so wichtig ist. Und Open Science bedeutet, dass Wissenschaft offen und transparent ist, dass die Daten bereitstehen, dass die Publikationen bereitstehen, dass die Software bereitsteht, dass die Methode gut beschrieben ist. Und die Studierenden werden ja irgendwann eine Abschlussarbeit schreiben. Und wenn sie einmal versucht haben, das nachzumachen, was jemand anders gemacht hat, merken sie, wie man etwas schreiben oder aufbereiten muss, damit jemand anders das versteht und auch machen kann. Und dann ist so diese Selbsterfahrung des Versuchens, mal so ein öffentliches Paper zu nehmen und versuchen, das nachzumachen, was die gemacht haben, einfach die Daten nochmal zu nehmen und dieselbe Statistik zu machen, ist schon wahnsinnig viel wert. Und das klingt immer super einfach. In den ersten 2 Stunden sind die Studierenden so, ja, aber da sind wir doch in 2 Stunden fertig, voll easy. Und dann dauert das ganze Semester und irgendwann zwischendrin sind alle sehr verzweifelt. Und es gibt immer Probleme, die auftauchen. Und am Ende lernt man tatsächlich, wie man es anders machen würde. Und manchmal findet man leider auch Fehler in veröffentlichten Publikationen mit den Studierenden gemeinsam.
Wie geht man dann damit um? Kommuniziert man das den ursprünglichen AutorInnen irgendwie zurück? Oder gibt es da Vorbehalte bezüglich der richtigen Forschungsetikette?
Das ist eine gute Frage, weil das ist eine sehr schwierige Frage. Es sind Studierende. Wenn Studierende so einen Fehler finden, sind sie erstmal unsicher, ob das tatsächlich richtig ist, was sie gemacht haben. Völlig verständlich. Ich bin auch immer unsicher, ob das, was ich da jetzt gerade gemacht habe, richtig ist. Das heißt, da muss man erstmal schauen, passt alles? Und dann wollen die Studierenden ja auch später selber in die Forschung und jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass sie einen Fehler gemacht haben in einer veröffentlichten Publikation, kann Implikationen für die Studierenden haben. Das waren sehr spannende Diskussionen, die wir dann mit den Studierenden geführt haben. Und am Ende ist die ultimative Entscheidung, was gemacht wird, liegt bei den Studierenden, weil das ist ihr Projekt. Aber wir haben Studierende, die sich dann dafür entscheiden, die Forschenden anzuschreiben und zu sagen, wir haben das gefunden, so und so sieht das aus, hier sind unsere Ergebnisse und wir haben auch schon eben tolle Reaktionen zurückbekommen, wo die Forschenden sich dann gemeldet haben, gesagt haben, ach, das ist ja okay, jetzt sehe ich, da ist ein Fehler. Die haben dann mit den Studierenden gemeinsam einen Text verfasst, um das an die Zeitschrift zu schicken und zu sagen, wir müssen unsere Publikation korrigieren, da ist eine Zahl falsch, die haben wir falsch ausgewertet. Und dann steht in der Zeitschrift eben auch die Korrektur und unsere Studierenden stehen dabei, dass sie diesen Fehler gefunden haben. Und das war eine sehr positive Erfahrung. Die Standarderfahrung ist eher, dass man irgendwie Forschende anschreibt und man hört nie wieder was zurück.
Ja, wenn das nicht mal was mit verletztem Stolz zu tun hat, dann weiß ich auch nicht.
Zum Ende der Folge haben wir uns natürlich wieder ein kleines Quickfire überlegt und dann starten wir auch direkt einfach ein. Podcast oder Twitch?
Oh, Twitch.
Remote oder Präsenz?
Hybrid, nein. Remote.
Don't Look Up oder Armageddon?
Don't Look Up.
Forschung oder Feierabend?
Oh, verdammt, das ist fies. Forschung, weil ich mache auch Forschung im Feierabend.
Ich bin auch nur ein Mensch oder das war ein Test für euch?
Ich bin auch nur ein Mensch.
Frosch oder Panda?
Panda.
Danke.
Dann haben wir noch die Frage von Frau Kloster für Sie bekommen.
Okay.
Und die ist, wie viele Esslöffel Blumenerde benötigt man, um 1 Milliarde Bakterien drin zu haben?
1 Milliarde Bakterien?
Genau.
Wie viele Esslöffel man braucht?
Esslöffel Blumenerde, genau.
Das ist jetzt wieder so eine Frage, wo ich zwischen 0,2 bis 2 Millionen sagen könnte und ich wüsste nicht, wo ich bin. Ich sag mal einen.
Nicht schlecht, es sind 2.
Wow, okay, das ist gut, das ist gut.
Genau, was ist Ihre Frage an den nächsten Gast?
Ich fühle mich fies. Und wir haben eine Hochschulbibliografie, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, also wo alle Veröffentlichungen von Forschenden der TH Köln verzeichnet sind. Ich habe mal geguckt, wie viele Zeitschriftenartikel 2023 veröffentlicht worden sind, die tatsächlich begutachtet sind, also wissenschaftlich begutachtet von KollegInnen aus dem Jahr 2023. Und da kann ich die Zahl sagen, das sind 166. Aber wie viele davon sind jetzt frei verfügbar, also Open Access?
Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die schnellen Antworten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns auf dem Campus. Ciao.